ich mach's kurz. Wird alles immer schlimmer? Nein, es wird nicht immer schlimmer. Darauf kommt zumindest dieser schwedische Arzt, Hans Rosling, der ist leider schon verstorben, aber er hat noch dieses Buch geschrieben und zählt da viele, viele Fakten auf, wie sich die Situation dieser Welt deutlich, signifikant verbessert. Wer hätte das gedacht, dass zum Beispiel, wie schätzt ihr, ist der weltweite Hunger? Also wie viel Prozent der Weltbevölkerung haben nicht genug zu essen? A, 11%, B, 23% oder C, 37%. Wer ist für A? Wer ist für B? Wer ist für C? A war richtig. Es sind wirklich immer weniger Menschen, die Hunger haben. Die absolute Armut geht auch zurück, ist in den letzten 200 Jahren stetig runtergegangen. Heute leben weniger als 10% der Menschen in absoluter Armut, das heißt weniger als 2 Dollar pro Tag. 1800 waren es noch 85% der Weltbevölkerung. Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser wird besser. Die Schulbildung bei Mädchen wird besser. Die Lebenserwartung eines heute Geborenen unterscheidet sich fundamental von der Lebenserwartung noch vor 30, gar vor 100 Jahren. Es wird also besser. Oder auch die medizinische Versorgung. Was tippt ihr, wie hoch ist die Impfquote bei heute geborenen Säuglingen? A, 40%, B, 60% oder C, 90%? Wer ist für A? Wer ist für B? Wer ist für C? Ja, ihr habt es raus. Sehr gut, genau. Also die Versorgung wird immer besser und es gibt viele Fakten und auch viele, viele witzige Fakten. Also zum Beispiel eine Grafik, wie viele Gitarren pro 100.000 Einwohner oder Menschen es gibt. Und Gitarren ist ja nur ein Synonym. Wer Zeit hat, Musik zu machen oder wer Zeit hat, ein Buch zu lesen, der ist unglaublich wohl, also ist unglaublich wohlhabend oder hat zumindest genug zu essen oder genug Infrastruktur und genug Basis zum Leben. Warum wird denn dann so oft betont, dass alles immer schlimmer wird? Johannes Hartl, dessen Podcast ich ab und zu höre, kommt in einem seiner Vorträge zu dem Schluss, dass das Bild vom Menschen zu negativ ist. Aus dem Fragezeichen Zukunft wird Fragezeichen Mensch. Ist der Mensch der Parasit dieses Planeten? Ist der Mensch das Problem der Welt? Nicht so übertrieben, aber im Kern denselben Ansatz haben auch wir Christen, wenn wir betonen, dass der Mensch ja sündig ist. Das mag ja stimmen, aber in erster Linie ist der Mensch erstmal gut erdacht und vernünftig ausgedacht, von wertvoll und gewollt. Aber ich will jetzt hier gar nicht die Fähigkeit des Menschen als Gegenpol stellen, sondern mehr Gott. Gott mutet uns Zukunft zu. Gott mutet uns Leben zu. Er stellt sich aber auch uns als Begleitung zur Seite. Der amerikanische Psychologe Martin Seligman hat viel von der sogenannten positiven Psychologie formuliert, also der Frage, was braucht eine Seele, um gesund zu sein? Also die gesunde Seele einer Psyche. Und was braucht sie auch, ist eine positive Zukunftsorientierung. Mit anderen Worten, wir brauchen Hoffnung. Und ihr habt das gut in der Anmoderation schon der Lieder gut gesagt. Also Gott gibt uns Hoffnung. Und Hoffnung befähigt dazu, die Zukunft anzugehen und anzupacken und in die Augen zu blicken. Tim Keller kommt in seinem Buch über Hoffnung zu dem Schluss, dass in der Geistesgeschichte auch lange üblich war, seit Aufkommen des Christentums eine positive Zukunftshoffnung zu haben. Dieser Gedanke ist allerdings in den letzten 200 Jahren langsam zu gewichen. Erst zugunsten einer optimistischen Sicht vom Menschen, dann durch das säkulare Weltbild der völligen Bedeutungslosigkeit. Und Tim Keller konstatiert, das säkulare Weltbild ist etwas, was tief drinnen niemand wirklich bejahen kann. Mit anderen Worten, dass wir alles nur zufällig zusammengesetzte Materie sind, die genauso bedeutungslos auch irgendwann wieder auseinanderfällt. Das kann im Kern keiner wirklich glauben. Das große Nichts, alles fällt auseinander. Und die christliche Hoffnung ist deswegen, ist da ganz anders. Einmal diesseits, Gott befähigt uns, Probleme anzugehen und eine gute Zukunft zu gestalten. Und die christliche Hoffnung beinhaltet auch, dass Gott im tausendjährigen Reich eine herrliche Zukunft selbst gestalten wird. Es wird also besser. Das ist unsere Botschaft. Es wird besser. Wir haben Grund zur Hoffnung, weil Gott uns dieses Leben mit seinen Herausforderungen zumutet und uns dazu stellt. Er mutet uns Zukunft zu. Ungesund wäre es jetzt, so eine Vergangenheitsorientierung zu haben, wie das sehr gut mit den Bildern rüberkam. Also, da hängt man in der Vergangenheit fest und das ist langfristig nicht gesund. Da gibt es zwei Fallen. Die konservative Variante sagt, früher war alles besser. Da kannst du fragen, wann war denn alles besser? Oder anders gefragt, in welcher Zeit würdest du denn lieber leben als in der Gegenwart? In den 70ern? In den 50ern? Im Dritten Reich? Im Mittelalter? Wann um alles in der Welt war es denn besser? Eine linksliberale Variante geht noch einen Schritt weiter in die Vergangenheit und sagt, als wir noch Naturvölker waren, da war alles besser. Die ganze Zivilisation macht uns krank. Wir müssen zurück zur Natur. So drückt das zum Beispiel subtil auch der Film Avatar aus. Die Hamburger Musikgruppe Deichkind, falls sie einer kennt, macht sich in einem Lied über genau diesen Gedanken lustig. In der Natur, alles voll Gekrabbel und Gestrüpp. In der Natur gibt's weder Kuchen noch Empfang. Also als wir Naturvölker waren und jedes dritte Kind bei der Geburt gestorben ist oder die Mutter im Kindsbett oder wo du verhungern und erfrieren kannst, das soll so schön sein in der Natur. Ein Blick ins Tierreich lehrt, dass die Natur auch sehr grausam sein kann, auch zu uns. Und in die Vergangenheit flüchten heißt eigentlich, sich dem Leben nicht zu stellen, sich der Gegenwart nicht stellen zu wollen. Und sich der Gegenwart nicht stellen zu wollen, heißt es, sich dem Leben nicht stellen zu wollen. Als das Volk Israel im Alten Testament nach dem Auszug aus Ägypten in der Wüste umherirrte, wollte es immer wieder zurück nach Ägypten. Aber wie irrsinnig ist das? Zurück nach Ägypten in die Sklaverei, das ist letztendlich eine Fantasie, das ist letztendlich unrealistisch. Johannes Hartl drückt das in einem seiner Vorträge gut aus, dass er meint, deshalb sei diese seichte Variante des Buddhismus hier in Europa so am Kommen, schon seit Jahrzehnten. Es ist ein Flirt mit dem Nichts. Wenn alles nichts ist, musst du dich auch nichts stellen. Der Buddhismus, kurz zusammengefasst, sagt, dass alles Illusion ist, auch du bist Illusion. Und wenn du das durch Meditation erkannt hast, dass du eine Illusion bist, dass du eigentlich nicht existent bist. Wenn du das erkannt hast, dann bist du im Nirvana, im großen, unendlichen Nichts. Es ist ein Flirt mit dem Nichts. Sich dem Leben nicht stellen ist letztendlich, es ist ein Flirt, ein Todesflirt. Sterben ist besser, als sich dem Leben stellen. Und die Israeliten, die in der Wüste zurück nach Ägypten wollen, die Konservativen mit früher war alles besser, die Linksliberalen mit ihrem Ideal von Naturvölkern, die Buddhisten, die sagen, alles ist eine Illusion, sie alle stellen sich dem Leben nicht. Sie stellen sich nicht den gegenwärtigen Herausforderungen. Gott mutet uns Zukunft zu. Er mutet uns auch zu, Probleme zu lösen und Lösungen zu finden. Zum Beispiel ein neues Mikro. Er erspart uns nicht das Wagnis der Hoffnung. Ich hatte die Hoffnung, dass ich heute gut verstanden werde. Meine Stimme macht mit, da bin ich sehr froh drum. Das sah die letzten Tage noch anders aus. Auf uns wartet Gutes. Ja, auch Schweres. Aber die Verheißung, Gott ist da. Jesus ist da. Es ist auch ein Unterschied, ob man sagt, alles wird besser oder es ist schon gut. Das macht der Hans Rosling auch nicht. Selbst ein einziger Mensch, der nicht genug zu essen hat, dass er verhungern muss, ist ein Mensch zu viel. Mit anderen Worten, die Situation ist schlecht. Aber wenn vor 30 Jahren dreimal so viele Menschen verhungert sind, ist das im Vergleich zu heute eine signifikante Verbesserung. Man kann, besser ist ja nur eine Richtungsangabe. Gut oder schlecht ist eine Horizontangabe, eine Ebenenangabe. Es ist schlecht, die Situation ist schlecht, aber sie wird besser. Wer das näher vertiefen will, empfehle ich dieses Buch. Man bekommt es auch antiquarisch, Factfulness. Oder wer fit in Englisch ist, kann auch auf die Homepage gehen, Gapminder. Da sind dann so viele Fragen, wie ich sie, so zwei, drei hatte ich ja heute gestellt. Solche Fragen sind da angegeben und dann kann man sich durch sämtliche Themen, kann man sich durch viele Themen klicken und dann natürlich auch die Antworten sehen. Und so viel vorneweg, selbst Schimpansen, die nur zufällig das Richtige treffen, haben manchmal bessere Ergebnisse als Nobelpreisträger oder Topmanager oder ohne Witz, lest dieses Buch und überzeugt euch selbst. Das ist aber nicht bei weitem das Einzige, was ich heute sagen möchte. In der Offenbarung des Johannes, dem letzten Buch der Bibel, sagt Jesus sehr prägnant zu Johannes: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige. Jesus ist der Erste, er war am Anfang da und er ist der Letzte, er wird in der Zukunft da sein. Gott ist ein Gott der Zukunft. So stellt er sich auch Mose am brennenden Dornbusch vor. Ich werde sein, der ich sein werde. So übersetzt Luther das: Ich bin, der ich bin, der Selbstbezeichnung Gottes. Gott ist ein Gott der Zukunft. Er möchte Zukunft und er hat den Menschen zur Zukunft geschaffen. Er hat auch dich zur Zukunft geschaffen. Er möchte dir helfen, Möglichkeiten zu finden, Wege, die du gehen kannst, Lösungen, Gestaltungsspielräume. Es wartet Gutes auf uns, denn Gott ist da. Wir kommen nicht zu kurz. So kann man sinngemäß diesen super bekannten Psalm übertragen in die heutige Sprache. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das heißt auf gut Deutsch nichts anderes als dass Gott ist da. Ich komme nicht zu kurz. Konzentriere dich dabei auf deinen Wirkungsbereich. Was ist deine Verantwortung? Was kannst du beeinflussen und was nicht? Das auseinanderzuhalten, ist eine wichtige Aufgabe zur Reife und zur Proaktivität. Also das Leben zu gestalten, Veränderungen auch wirklich einzuleiten, wenn du unzufrieden bist. Dazu möchte die Hoffnung befähigen, zur Veränderung. Dabei natürlich werteorientiert. In einem anderen Buch habe ich eine krasse Übung gelesen und habe sie auch gemacht, und zwar sollte man sich in seinem geistigen Auge vorstellen, du wirst in einem Sarg getragen, es ist deine Beerdigung, was wird da gesprochen? Was möchtest du, dass da gesprochen wird? Schreib das mal auf. Schreib mal auf, hier liegt Anderson Husemann, ihm war wichtig, er hat das und das und so weiter. Was sollen die Leute über dich sagen, wenn du beerdigt wirst? Schreib das mal auf, das ist eine super Übung, um sich klar zu machen, was deine wirklichen Prioritäten sind, was dir wirklich wichtig ist. Und dann verändere dein Leben, dann verändere dein Leben, dass das auch wirklich zur Geltung kommt, dass das wirklich passiert. Und unser Leben besteht aus einzelnen Tagen. Das klingt jetzt total simpel, aber im Kern ist ein einzelner Tag wie die Miniatur deines ganzen Lebens. Mit anderen Worten, die kleinen Gewohnheiten, die du tagtäglich machst, die entscheiden über Wohl und Wehe deines Lebens. Stell dich dem Leben, stell dich den Herausforderungen, stell dich deiner Zukunft. Gott ist da, wir kommen nicht zu kurz. Die christliche Hoffnung umfasst das ganze Leben, nicht bloß den Geist, wie Spiritisten meinen, aber auch nicht bloß den Körper, wie Nihilisten meinen, also Menschen, die einfach nur genießen wollen. Beides, Körper und Geist, wird durch das Evangelium verändert und für die Zukunft fit gemacht. Erlösung zu einem neuen Leben heißt auch, dass du verändert wirst. Auf der einen Seite erst im Jenseits und auf der anderen Seite aber schon im Diesseits. Und ich weiß nicht, was du betonst, ob du das Jenseits betonst oder das Diesseits betonst. Aber heute liegt der Fokus verstärkt darauf, auf das Diesseits. Du kannst etwas ändern an deinem Leben, an deinen Einstellungen, an dem Blick, in dem du auf das Leben wirfst. Und was gibt uns Hoffnung? Timothy Keller, einer meiner Lieblingsautoren, drückt das fabelhaft aus, dass Jesus wirklich vom Tode auferstanden ist und deswegen das Leben wirklich einen Unterschied macht, was wir dem Herrn Jesus Christus anvertrauen. Und was das für krasse Konsequenzen hat, dass Jesus wirklich vom Tode auferstanden ist. Dazu empfehle ich dieses Buch, Timothy Keller, Hoffnung in Zeiten der Angst, wie die Auferstehung die Welt verändert. Also stell dich den Problemen, die du mit deinem Schwiegersohn hast, oder deinem Neffen, oder deiner Schwester, oder deiner Nachbarin. Das ewige Leben beginnt schon im Diesseits. Stell dich dem. Stell dich den Problemen, stell dich den Herausforderungen. Nochmal Johannes Hartl. Er schlägt vor, die Zukunft so zu gestalten und sich auf Veränderungen einzulassen, dass man sich selbst verschenkt. Er führt dann aus, dass es auch eine ungute Art des Verschenken gibt, also im Sinne von ein Wegwerfen. Wenn dir egal ist, wie die Menschen dich behandeln, dann gehörst du gar nicht wirklich dir, dann kannst du dich gar nicht verschenken. Ein gutes Verschenken kommt aus dem Gedanken, dass alles, was ich habe, meine Zeit, mein Geld, mein Leben, meine Kraft, meine Fähigkeiten, mein Ohr, sowieso von Gott geschenkt ist. Es ist mir geschenkt und ich kann es weiter schenken. Und Liebe ist dabei immer auf die Zukunft ausgerichtet. Ich komme aus der Vergangenheit, da haben wir uns irgendwann kennengelernt. Ich handle in der Gegenwart, um dir eine gute Zukunft zu ermöglichen, zu schaffen. Liebe will nicht bloß den Augenblick, Liebe will immer auch die Zukunft. Und Gott ist ein Gott der Zukunft und seine Liebe ist auf eine gute Zukunft ausgerichtet. Deswegen können wir in der Gegenwart hoffen, glauben, beten, arbeiten an einer guten Zukunft. Vergiss dabei auch nie, Siege zu feiern. Also wenn dir was gelungen ist, wenn dir eine Veränderung gelungen ist, dann feier das ruhig. Ganz im Sinne von auch, im Sinne von, was tut Gott jetzt gerade? Jesus war nie gestresst. Und an einer Stelle sagt er auch, warum. Johannes Evangelium Kapitel 5, Vers 30. Der Sohn tut nur, was er den Vater tun sieht. Der heutige Tag ist ein Geschenk. Zu was bin ich heute berufen? Wie kann ich mich heute verschenken? Und der Mensch ist das Wesen, das von Gott erschaffen für die Zukunft. Nicht determiniert, nicht festgelegt, sondern als Schöpfer und Gestalter der Zukunft. Wie viele Tasten hat ein Klavier? Und wenn es 88, ja genau, und wenn es 88 Tasten sind, ist dann die Anzahl der Melodien auch begrenzt? Wenn die Ressource begrenzt ist, muss doch auch das Ergebnis begrenzt sein. Kann man vielleicht 500 Melodien auf einem Klavier spielen? Also zu der physikalischen Ressource kommt eine ideelle Ressource hinzu. Und so hat Gott uns Menschen geschaffen. Als Schöpfer von Melodien und als Schöpfer von Lösung für Probleme. Unendlich viele Melodien kann man auf dem Klavier spielen und können noch entdeckt und erfunden werden. Und genauso viele Möglichkeiten gibt es auch, unsere Probleme zu lösen und deine Probleme zu lösen. Gott hat uns dazu geschaffen, gestalterisch in unserem Leben zu wirken. Jesus ist der Herr der Zukunft. Wir sollen uns nicht fürchten. Offenbarung, ich habe es zitiert. Keine Angst vor der Zukunft. Das Gegenteil von Angst ist Glaube. Glaube, der sich in Hoffnung ausdrückt. Gemeinsam, Jesus und wir, können die Zukunft gestalten. Lass uns die Melodien für die Zukunft erfinden. Es wird nicht alles immer schlimmer. Es wird anders. Es war auch nie besser. Es war anders. Den Hoffnungsvollen gehört die Zukunft. Mit Hoffnung im Herzen und Gott an der Seite gestalten wir die Zukunft. Der Weg geht nach vorne. Zurück ist keine Option. Stell dich dem Leben. Gott ist mit dir. Amen.